Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 17. Juni 2009 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und mittwochs Mitte des Monats senden wir für Sie die Esperanto-Welle über NB Radio Treff 88,0.
Farus festoi, la infanoi, cir muteron, ciam diru, nur la veron.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 1 von NB Radio Treff 88,0. Im Studio sind heute Werner Pfennig und Werner Levin vom Esperanto-Verein Neubrandenburg. Mit unserer Stammsendung Berichte und Informationen über Esperanto, sowohl in Neubrandenburg, in Deutschland als auch in der gesamten Welt. Sie hören heute unsere Stammsendung Berichte und Informationen. Zwischen den einzelnen Berichten und Informationen senden wir dann wieder Musik von dieser Esperanto-CD. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir beginnen mit Informationen und Berichten zu Esperanto. Und Werner, als erstes frage ich dich, was macht denn unser Verein so? Oder hat er gemacht?
Ja, die Frage wäre besser, was machte er im Mai? Das war ja jetzt gerade, der Monat ist ja mit Mühe und Not vorbeigegangen. Wir haben einen Ausflug gemacht, und zwar haben sich die Esperanto-Freunde aus Neubrandenburg und einige aus Schwerin und Stralsund zur Buga getroffen. Man hat ja schon viel gelesen, viel gehört, viel gesehen, aber wenn man dann die Buga in Schwerin erlebt hat und von einem versierten Führer, der das nun auch alles in Esperanto macht, und zwar ganz offiziell, hat dazu Prüfungen abgelegt und Schulungen besucht und hat uns natürlich dann diese Pflanzen, und das geht ja hauptsächlich um Blumen oder um Gartenkultur im weitesten Sinne, eben in Esperanto erklärt. Und das war gar nicht so einfach, denn viele, zum Beispiel was so Frauen sehr interessiert, die Gewürzpflanzen im Hausgarten, wie heißt da nun Petersilie und wie heißt Schnittlauch und so weiter, alle diese ganz profanen Dinge, die wir ja nicht alltäglich im Esperanto-Umgang pflegen können. Wir reden zwar vom Klassenkampf und von internationalen Problemen, aber die profanen Dinge, die uns umgeben, die fehlen manchmal so ein bisschen. Und das war also eine sehr gute Auffrischung. Nebenbei gesagt, die Buga läuft ja noch einige Wochen und wer nicht weiß, was Buga, das ist Bundesgartenschau. Da kommen, also präsentieren sich sozusagen aus allen Bundesländern, aus dem nördlichen Europa und wie wir gehört haben, sogar aus Bayern, Gärtner und alles, was mit Garten im weitesten Sinne zu tun hat, präsentieren sich dort. Also auch Garten ist auch Friedhof zum Beispiel. Es waren ja auch Steinmetze dort, die dann eben die Friedhofskultur auch gezeigt haben. Also war alles dabei. Nun war ja Mai und ist ja Frühling im Mai. Jetzt im Juni ja auch noch. Aber der Mai ist ja der Blumenmonat und es waren ganze Felder von verschiedensten Tulpen zu sehen. Und zwar ganze Terrassen und das ging weit. Und sie haben ja klugerweise diese 7 verschiedenen Themengärten rund um das Schloss aufgebaut. Das Schloss ist ja unser Sitz unseres Landesparlamentes. Und wie wir von verschiedener Seite gehört haben, von verschiedenen Bundespräsidenten und anderen Würdenträgern unserer Republik, die haben eindeutig gesagt, ihr seid zwar das kleinste, vielleicht auch ärmste Bundesland, aber ihr habt den schönsten Regierungssitz. Wenn man das von außen sieht, ist es wirklich ein Inselchen, mittendrauf oder gerade so groß wie die Insel ist das Schloss. Da sitzt also unser Parlament mit allen gewählten Parteien. Und das haben wir also immer gesehen bei den Wanderungen rund um dieses Schloss. Und das war also auch sehr schön. Interessant war auch eine sogenannte Uferkirche. Die ist also aufgebaut für Besucher. Es waren auch Gottesdienste oder sind dort im Angebot Gottesdienste. Ist auch für die Heiden interessant, also Menschen, die nicht mit Religion was zu tun haben oder mit Christentum. Mal interessant, sich das anzusehen, anzuhören. Und die Hauptgruppe, die diese Kirche natürlich war, ein Altar, ein Kreuz, eine Glocke, war alles da. Aber interessant war auch eine Figurengruppe aus altem deutschen Eichenholz. Und die zeigte den schlafenden Jesus im Boot. Und die Jünger waren verzweifelt. Die meisten wissen ja, dass das die Geschichte ist von dem Jesus, der schlief, und es war ein Unwetter auf dem See Genezareth, und man hat gefürchtet, man geht unter. Und durch das Vertrauen hat sich, und Jesus hat das Meer dann beruhigt. So. Und das soll also das Vertrauen demonstrieren. Wir haben uns nicht alle Gärten anschauen können, das ist unmöglich. Aber die Schweriner, wir sind ja pfiffig, die sind ja nicht dumm. Die haben natürlich ihren Schlossgarten und so ein Pferdelauf, wo man früher Pferde austrainiert hat.
Ja, sozusagen ein Hippodrom im Freien.
Ja, ein Hippodrom im Freien. Ja. Das war, also zur DDR-Zeit war da Parteischule, da konnte nicht jeder hin.
Ja, da war alles zugewachsen, und durch die Bundesgartenschau ist das nun alles möglichst historisch wieder neu gestaltet worden.
Ja, das meine ich. Die haben sozusagen alles das, was schon wunderbar da war. Ja. Denn unsere Herzöge aus Mecklenburg waren ja nicht nur Feudalherren im negativen Sinne, sondern sie haben ja auch, nicht alle, aber doch einige von ihnen haben sehr viel investiert in Schönheit und in Kultur und in diesem Fall in Gartenkultur. Da gab es ja dann diese Alexandrine, eine russische Großfürstin und Prinzessin, die hat also als Wasser das orthodoxe Kreuz, das christlich-orthodoxe Kreuz in Form eines Kanalsystems dort niedergelegt. Und, also wunderschön, alles das, was sowieso schon da war, aber verschludert war, liederlich aussah, das haben die Schweriner wieder in Schuss gebracht. Ja, also Blumen natürlich Nummer eins. Aber eben auch andere Dinge, die wir so am Rande erwähnt haben. Eine Esperanto-Freundin hat über 150 Fotos, und andere haben auch Fotos gemacht. Die sind also ganz reizend. Und erst im stillen Nachbetrachten dieser Fotos hat die Carola Lehr gemacht. Erst im stillen, in Ruhe am Rechner sich das anzuschauen auf dem großen Bildschirm, da sieht man erst, wie schön dieser Tag war. Und ja, das war also die Buga mal auf Esperanto.
Nova Orleans, le delitas la calorro, la Ricardo Treza Gira, se tormenta lo fuji, si viene a una cena macho, si gira la próxima. Saludos, si más estás ni de tú. mi plecca saluto. Se tu mai estas mi petro.
Ja, liebe Hörer und Hörer, ich war ja auch mit zur Buga nach Schwerin und ich war auch begeistert, wie man Umgebung und Schloss zu einer Einheit wiederher, die es ja schon war, aber die Buga so eingefügt hat, dass es alles wunderschön ist. Rana, was gibt's noch weiter zu berichten aus unserem Verein?
Unser Verein war am 4. Juni in Prenzlau. Dazu muss man den Hörern sagen, dass der Esperanto-Verein der Brandenburg hervorgegangen ist aus dem Bezirk Neubrandenburg und wir haben die Grenzen des alten Bezirkes Neubrandenburg so gelassen, wie sie waren. Also gehört auch der Einzugsbereich in unserem Verein ist auch Prenzlau und Templin und so weiter dazu. Ja, das machen wir einfach so weiter. Das hat sich so ergeben, weil wir uns ja auch kennen, zumindest die ältere Generation. Ja, am 4. war Folgendes. Wir nennen das Drei-Länder-Treffen. Das ist ein bisschen ironisch gemeint, weil dort Esperanto-Freunde kommen aus Brandenburg, aus Mecklenburg und Pommern. Und die treffen sich und das machen wir schon einige Jahre so, einmal im Jahr, ein sogenanntes Dreiländertreffen in Prenzlau. Und das war in diesem Mal in der kleinen Heide, das ist südlich von Prenzlau. Und gehört haben wir dort einen Vortrag über das historische Prenzlau. Das ist ja eine alte Geschichte. Das beginnt ja noch mit dem Slawenherzog und dann mit der deutschen Zeit. Also ganz interessant, was uns dort geboten wurde. Auch Grausamkeiten oder die grausame Zeit des Dreißigjährigen Krieges, der sich auch in dieser Gegend um Prenzlau und ganz Mitteldeutschland abgespielt hat. Dann haben wir einen Bericht gehört über den 86. Deutschen Esperanto-Kongress, der parallel lief mit dem 8. Europäischen Esperanto-Kongress, und zwar in der Esperanto-Stadt Herzberg. Es wäre aber heute jetzt zu umfangreich, das nun ein bisschen zu erläutern, nur so viel. Es kamen dort einige hundert Esperanto-Freunde zusammen. Herzberg ist eine Esperanto-Stadt. Die Stadtväter von Herzberg am Harz haben vor einigen Jahren entschieden, wir wollen etwas Besonderes sein. Natürlich wollen wir Touristen gewinnen, in diesem Falle Esperanto-Freunde aus Deutschland, aus Europa, aus der Welt. Und das passiert dort. Es hat sich dort eine Art Kulturzentrum gebildet auf der Ebene Esperanto, aber auch die Stadt fühlt sich dort sehr verantwortlich und war in diesem Falle erstmalig Gastgeber einer solchen Veranstaltung. Und für uns Esperanto-Freunde, wenn dort 300 Menschen zusammenkommen zu einem deutschen Kongress, das ist schon was ganz Großes. Und das ist dort passiert. Die ganze Stadt war involviert, was ja sonst nicht üblich ist. Die Gaststätten hatten, und zwar nicht nur einige wenige, sondern alle Gaststätten im Stadtzentrum hatten Esperanto-Menüs, also Speisekarten. In der Stadt sind sowieso die Wegweiser in Deutsch und in Esperanto beschriftet. Die Stadt hat auch, wie das in Gewalt üblich ist, viele verschiedene Eingemeindungen, ehemaliger Dörfer. Die haben auch ihre Identität in Esperanto gefunden. Harz ist natürlich Natur in erster Linie. Das ist das, was sie bieten und vermarkten, sage ich mal so. Und sie sagen, wir haben überlegt, die Stadtväter von Herzberg, was könnten wir etwas Besonderes sein? Und wir fanden, Esperanto ist natürlich nicht der Nabel der Welt, aber es ist etwas, was uns hervorhebt von allen anderen Städten. Und das haben sie sehr klug entschieden. Und sie machen ja nicht nur diesen einen Kongress oder diese beiden Kongresse, das ist natürlich ein großer Höhepunkt gewesen, Ende Mai, Anfang Juni, aber sie haben ja permanent verschiedene Esperanto-Veranstaltungen, Bibelkurse in Esperanto, Jugendtreffen und so weiter und so weiter. Und das geht ja rund um das Jahr. Auch das Deutsche Esperanto-Institut ist dort tätig, hat auch seinen Sitz in Herzberg in diesem Haus und so weiter. Das also war der Vortrag über die beiden Kongresse. Dann haben wir, und das gehört auch zum Esperanto, Kaffeeklatsch gemacht. Das hört sich so profan an, aber da geht es ja darum, man sieht sich ja nicht immer. Und so ein kleines Treffen wie das in Prenzlau mit 20, 25 Personen, da kommt man sich ja näher, da kann man miteinander umgehen und da gibt es auch den privaten Austausch, was man alles so erlebt hat. Dann haben wir diskutiert in Prenzlau, das war ja noch kurz vor der Wahl, vor der Europawahl, da hat sich erstmalig in unserer 120-jährigen Geschichte des Esperanto eine politische Organisation gebildet, und die haben, also die Franzosen und die Deutschen, haben sich erstmalig den Europawahlen gestellt. Nun wissen wir natürlich, dass so eine neue, junge, unerfahrene, geldlose Organisation natürlich nicht die Welt einreißen kann. Aber sie sind ab sofort politisch aktiv. Egal wie, so haben wir das damals gesehen, egal wie die Wahl auslaufen wird, wir bitten natürlich viele Stimmen, haben wir gesagt, aber es geht um einen Achtungserfolg, der ist ja eingetreten. Und diese EDE, Europa Demokratie Esperanto, so nennt sich diese Organisation, wird jetzt aktiv sein in Brüssel, in Straßburg, und wird mit den Esperanto-Sprechern, die dort gewählt werden, die in ganz Europa wurden ja alle Parlamentarier neu gewählt oder neue gewählt, und da fasst man alle, die schon Esperanto können, aber in den anderen Parteien drin sind, von den verschiedenen europäischen Ländern, das sind Polen, die Esperanto sprechen, das sind Litauer, das sind Slowenen, das sind Franzosen, Deutsche, und die sprechen Esperanto, sind aber in ihren Parteien gebunden an ihre Fraktionen, aber sie werden, diese EDE Europa wird ein bisschen Koordinator sein. Aber dazu vielleicht später nochmal extra. Ja, Werner, das war das Treffen in Prenzlau. Wir nennen es, wie gesagt, Drei-Länder-Treffen. Früher kamen unsere polnischen Freunde damit auch dabei. Das hat sich leider nicht so gut bewährt. Ich weiß nicht, warum. Jedenfalls laden wir unsere, zumindest aus Stettin und Umgebung, unsere polnischen Freunde mit ein. Aber aus irgendwelchen finanziellen Gründen fürchten sie sich doch, ihr Slotiland zu verlassen. Nicht?
E la seguo riverò, il buovo di netti svatanta, e milda notto somera, chi am venis la blanca matero, ma la speris la nudo de blu, la vir buovo fiere narreno, prende spurmi fantau e con blu. Dir bobo chi ue camis la luna, hai fortuna d'un nostro rovere. La rossora sa parello cae la pruno, si en parfuma la camparo muore plei. Rosmarreno de montaro armane di ser, la pelle poi si tumbala en arte.
Nun, liebe Hörer und Hörer, mit Esperanto-Nachrichten weiter in unserer Sendung. Sie hören nämlich die Esperanto-Welle auf NB Radio Treff 88,0. Etwas über Literatur. Eine Esperanto-Rezension ist in der Times entschieden, und zwar in der Literaturbeilage. Dort ist Folgendes gesagt worden. Die Literaturbeilage hat im August, nein Quatsch, in der Ausgabe vom Februar eine Rezension von einer vollständigen, genauen Enzyklopädie über die Originalliteratur des Esperanto veröffentlicht. Das beschriebene Werk gibt auf 740 Seiten einen Überblick über die 120-jährige Geschichte der in Esperanto geschriebenen Werke. Übersetzungen in Esperanto behandelt der Autor Geoffrey Sutton in seinem vergangenen Jahr in New York erschienenen Werk nicht. Er konzentriert sich auf die original in Esperanto geschriebenen Bücher. Dabei stellt er etwa ungefähr 300 Autoren und ihre Leistungen vor. Es werden sowohl Prosatexte wie Romane, Erzählungen oder Satiren als auch Gedichte besprochen. Weiter in der Rezension. In der Einleitung stellt John Wells, der Rezensor, Esperanto und die zugehörige Sprachgemeinschaft vor. Er legt dar, wie Esperanto sich verbreitet hat und dass es bei internationalen Veranstaltungen genutzt wird. Jedoch, oh nein, Esperanto, sagt er weiterhin, sei ein einzigartiges und bemerkenswertes Phänomen, das einzige Mal in der Menschheitsgeschichte, dass ein Projekt den Weg von einem Entwurf auf das Papier zu einer fließend gesprochenen Sprache geschafft habe. Unter anderem wird auch erwähnt, werden erwähnt die ungarischen Esperanto-Autoren Kalocsai Bagi, der Russe Michalski, der Japaner Kenji Asaka, die seit 1920er Jahren bekannt wurden. Kalocsai und Bagi haben die Esperanto-Literatur mit einigen Dutzend Werken und über viele Jahre hinweg geprägt. Bekanntere Autoren der vergangenen Jahrzehnte, die Wells vorstellt, sind Marjorie Boulton und William Ault. Das war mal etwas aus der Esperanto-Literatur. Als nächstes, auf der Seite 6, ich habe hier einige Seiten, da muss ich mal kurz umblättern.
Naja, das muss auch mal sein, man kann nicht aus dem Kopf behalten.
Wieder etwas für Literatur in Esperanto. Es gibt ein Projekt Gutenberg. Esperanto ist eine von 12 Sprachen, in der mehr als 50 Bücher im sogenannten Projekt Gutenberg frei zur Verfügung stehen. Diese Nachricht ist auch aus dem Internet genommen und unter anderem findet man dort auch Robinson Crusoe in Esperanto und ich habe diese Informationen alle aus www.esperantoland.org/de genommen. Das ist ein Nachrichtenkanal, der sehr beliebt ist und auch sehr viele interessante neue Nachrichten bringt.
Und vor allen Dingen in Deutsch und in Esperanto.
Ja.
Denn also Bürger, die noch nicht Esperanto sprechen, die können diesen Kanal auch anklicken. Esperantoland.de, sagen wir mal ganz kurz.
Ja, kann man einfach auch suchen. Wenn man Esperantoland aufruft,
und dann kommt ja was.
Dann findet man das.
Und versierte Internetnutzer, die wissen das.
Und noch eine interessante Meldung, aus der man sieht, dass Esperanto-Netz auch international genutzt wird. Aus der Wikipedia, der freien Enzyklopädie im Internet, habe ich unter der Überschrift Le Monde Diplomatique gefunden, die französische Zeitung Le Monde Diplomatique, von ihren französischen Lesern als Le Diplo bezeichnet, konzentriert sich auf ausführlich recherchierte Analysen und Kommentare zur internationalen Politik und zu kulturellen Themen. Die erste französischsprachige Ausgabe erschien schon 1954 mit der Schlagzeile Alte Diplomatie, neue Diplomatie. Sie hat heute eine Auflage von 300.000 Exemplaren. 38 Ausgaben in weiteren 16 Sprachen, inklusive Online-Ausgaben sind es 26, führen zu einer Gesamtauflage von etwa 2,2 Millionen in der ganzen Welt. Und warum habe ich diese Nachricht gebracht? Unter eo.mondediplo.com kann man diese Netzausgabe der Zeitung auch in Esperanto lesen.
Ja, und übrigens, der Hintergrund, das hat der Werner nicht herausgelesen oder vorgelesen, ist, dass man unter vielen Gegenargumenten über Esperanto gesagt hat, Esperanto in der EU und im Parlament, das geht ja gar nicht, weil die Feinheiten der diplomatischen Sprache, und das wissen wir ja, in der Diplomatie wird vieles verpackt, wird gelogen, man sagt also, es war ein freundliches Gespräch, damit ist gemeint, man hat sich eine Wolle gehabt. Wenn es ein sehr gutes Gespräch war, dann hat man überhaupt nicht miteinander geredet. Und alle diese Verlogenheiten der Diplomatie, die müssen natürlich auch ins Esperanto übertragen werden. Man muss sich ja da anpassen. Und nun gibt es diese Esperanto-Zeitschrift und man beweist damit, dass es überhaupt kein Problem ist, alle diese Dinge ins Esperanto akkurat, präzise zu übertragen mit all ihren Doppeldeutungen und Hintergründen und so weiter, was dazugehört.
Und nun wieder in der Pause Musik von unserer Esperanto CD. Und nun, liebe Hörerinnen und Hörer, noch drei weitere Informationen aus dem Internet über Esperanto. Wieder aus der Nachrichtenseite esperantoland.org/de habe ich folgende kurze Informationen. Fanartikel im Netz. In der Esperanto-Boutique kann man T-Shirts, Tassen und eine Reihe weiterer Waren mit Esperanto-Aufdrucken bestellen. Angeboten werden einerseits Werbesprüche, zum Beispiel Esperanto leichte Sprache, schwer in Ordnung, andererseits aber auch Texte in Esperanto, zum Beispiel Latina Estes oder La Angla Estas oder Esperanto Estas. Eine weitere Information, eine französische Politikerin. Die frühere französische Kulturministerin Catherine Trautmann hat in einem Interview ihre Sympathie gegenüber Esperanto geäußert. Es sei ein sehr positives Signal, dass der Hafen von Straßburg die Audioführung zur Hafenrundfahrt nun auch in Esperanto anbietet. Mal sehen, dann habe ich noch Ludmilla Novak, Moment mal. Videospiel Final Fantasy XI. In der Einleitung des Videospiels Final Fantasy XI hört man ein Lied in Esperanto, und zwar Memoro la Storno. Della Storno. Memoro della Storno.
Die Erinnerung des Steines.
Ja. Der Film ist bei YouTube zu sehen, ebenso wie eine Konzertversion.
Meine Güte, was es alles gibt.
Ja. Aus Libera Folio.
Das heißt freie Zeitung.
Freies Blatt.
Oder freies
Blatt. Aus dem Internet habe ich etwas von Ludmilla Novak gelesen. Ludmilla Novak ist Mitglied des Europaparlaments von der christdemokratischen Gruppe. Sie lernte und studierte in ihrer Jugend Esperanto in ihrem Heimatland Slowenien. Am 21.01. dieses Jahres hatte sie einen Vorschlag an das Komitee Kultur und Erziehung des Europäischen Parlaments gegeben und sie hat über einen Bericht zur Vielsprachigkeit, sie hat vorgeschlagen, diesem Bericht über Vielsprachigkeit 3 Punkte hinzuzufügen. Feststellend, dass das Prinzip der Achtung der Gleichberechtigung nicht gesichert wird, solange man eine Nationalsprache als Lingua Franca nutzt. Die Nutzung einer gemeinsamen unabhängigen Sprache, zum Beispiel Esperanto, erleichtert die europäische und internationale Verständigung. Als leicht erlernbare Sprache unter Bewahrung und Nutzung der lebenden Sprachen. Und drittens, den dritten Punkt, einen ähnlichen Effekt wie die Einführung des Euro könnte man damit erreichen, wenn man Esperanto als Sprache einführt und sie dann später als internationale Verständigungssprache in der EU nutzt. Auf diese 3 Punkte folgt dann im Internet noch ein langes Interview mit 4 Fragen und 8 Kommentaren von anderen Lesern zu diesem Punkt.
Na, wunderbar.
Ja.
Das sind also die schon im EU-Parlament vorhandenen Esperanto-Sprecher. Es sind ca. 15 zurzeit. Ich weiß gar nicht nach der neuen Wahl, wie das da aussieht. Das werden wir dann in den nächsten Wochen und Monaten noch erfahren. Aber ich hätte auch noch Nachrichten.
Ja, ich habe die kurze Nachricht zu Ede noch vergessen. Ich habe nachdem...
Was ist Ede eigentlich?
Ja, da werden wir auch noch eine ganze Sendung drüber, beziehungsweise haben wir schon Anfang des Monats eine ganze Sendung drüber gemacht. Und EDE, die Abkürzung für für Europa, Demokratie, Esperanto. Es hat sich nämlich eine politische Vereinigung ist gegründet worden. Das hat der Deutsche Esperanto-Bund veranlasst, weil er ja selbst nicht politisch aktiv werden will, hat er dafür einen extra Verein gegründet. Und dieser Verein ist inzwischen zur Europawahl zugelassen worden. Und das habe ich einfach mal versucht zu kontrollieren und habe verschiedene Suchmaschinen unter verschiedenen Begriffen in Gang gesetzt und habe dann gefunden, unter der Überschrift 30 Parteien und sonstige politische Vereinigungen zur Europawahl 2009 zugelassen. Und da erscheint im Augenblick an 23. Stelle Europa, Demokratie, Esperanto, abgekürzt EDE.
Aber die Wahl ist jetzt gedruckt, die Wahlzettel sind gedruckt. Und da ist EDE, Europa, Demokratie, Esperanto, auf der Liste 24.
Wie schön. Naja, es fehlte ja auch in dieser Liste noch die CDU.
Die CDU,
und CSU, ja. Weil sie ja nicht in allen Bundesländern gleichmäßig.
Ja.
Ist extra unten genannt und darum sind wir einen Platz nach unten gerutscht. Aber das soll uns nicht davon abhalten, uns weiter aktiv dafür einzusetzen, dass wir auch Einfluss bekommen könnten im Europäischen Parlament. Weil wir nämlich auf mehr Demokratie in Europa aus sind.
Ganz genau. Und zur Demokratie gehört auch die sprachliche Gleichberechtigung. Und genau diese wird mit Füßen getreten. Und wir haben natürlich noch viele Informationen. Wir sind übrigens die Esperanto-Welle vom Esperanto-Verein der Brandenburg im Netz zu finden unter www.esperanto-nb.de. Da finden Sie ein ganzes Warenangebot zum Thema Esperanto. Aber noch eine Nachricht für den August. Wir haben ja seit Jahrzehnten ein Esperanto-Zeltlager. Wir nennen das Esperanto-Familien-Zeltlager. Und das findet seit über 30 Jahren immer an der gleichen Stelle statt, weil es da so schön ist. Und zwar im brandenburgischen Thomsdorf am Drehsee in der Nähe von Feldberg. Kurioserweise ist der Zeltplatz genau auf der Grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg. Das findet also statt vom 8. bis 15. August. Wer dort Interesse hat, kann nachfragen bei nils.pfennig@web.de oder unter www.seft, also Siegfried, Emil, Frieda, Theodor.de. Da steht vieles über Esperanto oder über unsere Seiten im Netz, die wir selber als Verein haben. Das Feldlager ist eine sehr freie und eine sehr ungezwungene Geschichte. Es gibt da also kein richtiges Programm, nur sondern ein Klammerprogramm. Das beginnt um 11 Uhr mit einer Wanderung oder mit verschiedenen Wanderungen, die täglich angeboten werden, oder Exkursionen per Auto oder per Fahrrad, je nachdem, wie sich das alles spontan findet. Das wird also nicht vorgegeben, das organisieren wir selber alle. Dann haben wir jeden Abend eine Märchenstunde. Da gibt es zwei schöne alte Märchen für die dort anwesenden Kinder in Esperanto. Die Muttis müssen das dann übersetzen, wenn es notwendig ist, wenn die Kinder nicht schon Esperanto verstehen. Und um 16 Uhr ist immer der sogenannte Kaffeeklatsch. Da kommt der Will, aber um 16 Uhr ist eben Kaffeeklatsch. Da kann man kleine Vorträge, nach Vorträge ist übertrieben, Gesprächsgruppen können sich dort bilden zu den allermöglichen Themen. Der eine zeigt, wie die japanische Massage funktioniert der Füße, und der nächste hat über Briefmarken oder ich weiß nicht was, oder Musik. Das findet sich also immer an von den Teilnehmern, die sich bereit erklären, das Programm mitzugestalten.
Waren da nicht auch Niederländer, die Prinzen backen oder sowas?
Ja, es gibt einmal in dieser Woche, nicht? Ja. Sind acht. Eigentlich sind das ja 9 Tage, weil zwei Wochenenden dabei sind. Das sind schon 4 Tage und dann in der Mitte diese Tage, das sind dann nochmal 5, also 9 Tage. Ja, das sind zum Beispiel Holländer, Niederländer, die backen, einmal gibt es Flinsen, richtige Eierflinsen gebacken in der Pfanne, da gibt es ein Kollektiv, das sich dann zusammenfindet. Flinsen, ich habe nicht gedacht, was alles möglich ist, aus Eierflinsen zu machen, mit Speck, mit Wurst, mit Äpfeln, mit weiß ich was und die verschiedenen Früchte dazu. Also das ist so beliebt, dass dann die 2, 3 Flinsenbacker-Kollektive das gar nicht schaffen, dort etwa die 70 Personen rund zu versorgen. Auch da gibt es ein Ritual, zuerst die Kinder.
Ah.
Die Erwachsenen müssen warten. Mhm. Erst die Kinder können sich 2, 3, 4 anstellen und ihren Flins holen. Und erst wenn die satt sind, dann dürfen die Erwachsenen.
Gut.
Und naja, und das ist so richtig. Dann soll das Spaß machen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter mit Informationen zu Esperanto. Sano, hast du noch was aus dem Land oder aus Deutschland?
Ja, ich habe für die Neubrandenburger eine wichtige Mitteilung. Und zwar, wir rufen alle Neubrandenburger auf, sich zu melden im Laufe der nächsten Wochen, sich anzumelden in der Volkshochschule Neubrandenburg zu einem Esperanto-Schlüpperkursus. Der beginnt im September.
Ja, Ende September, ja.
Ja, Volkshochschule in Brandenburg am 22. September ab 18.45 Uhr, also 6:45 abends. Wir haben das schon abgesprochen mit der Volkshochschule. Das klappt wunderbar. Mit der Frau Schattenberg.
Ja.
Die ist die Verantwortliche für Sprachen. Und die ist da recht aufgeschlossen. Sie kennt Esperanto schon aus der alten DDR-Zeit. Da waren wir am Kulturbund aktiv, sind ja heute noch im Kulturbund. Und sie hat uns also aufgenommen mit offenen Armen und gesagt, warum sollen wir das nicht mal anbieten? Natürlich müssen die Leute kommen. Und deshalb rufen wir alle nach Brandenburger auf, alle 60.000, 70.000, sich anzumelden zu diesem Schnupperkurs, beginnend am 22.09. in diesem Jahr ab 18.45 Uhr in der Volkshochschule.
Ja, die Volkshochschule gibt auch noch da ein Informationsblatt heraus, sozusagen in Form einer Beilage zur Zeitung. So sieht das dann aus. Werfen Sie das also bitte nicht weg. Das soll, glaube ich, im Mitte August kommen.
Ja, das kommt Mitte August.
Und das geht an alle Haushalte in und um Neubrandenburg.
Na, Brandenburg, das sind 6.000, ja. 6.000 Exemplare.
Ja.
Und das ist ganz wichtig, weil ja auch da Esperanto drin steht. Das heben Sie auf und immer wieder durchlesen, die Stelle, wo die Einladung steht, Esperanto-Kursus. Und wir haben das seit vielen Jahren leider nicht gemacht, aber in diesem Jahr bieten wir das an. Und wir werden dazu noch Flugblätter entwerfen, wir werden auch noch andere Informationen dazu verteilen. Aber in jeder wartet erst einmal auf dieses Programm der Volkshochschule. Das ist also ganz toll, weil das schon seit langem nicht mehr ist. Das war unter Fred Waltin, der hat das zu DDR-Zeiten ganz perfekt gemacht. Er ist dann leider kurz nach der Wende viel zu früh, noch eigentlich in fast jungen Jahren, dann plötzlich verstorben. Das wird also wieder aufleben. Esperanto an der Volkshochschule ist auch ein Prestigegewinn und das kann dann verfestigt werden. Das schließe ich gleich an zum Wochenendseminar. Das haben wir immer im Oktober. Und zwar in diesem Jahr ist das im Mitte Oktober. Dazu werden wir auch nochmal was melden und schreiben. Mitte Oktober 2009 in der Oststadt Neubrandenburg, da gewinnen wir oder versuchen dann alle Kursusteilnehmer in der Volkshochschule und alle anderen Interessenten aus unserem Einzugsbereich dann dort für das Wochenendseminar zu begeistern.
Und nun, liebe Hörer, wieder Pause für unsere nächste Esperanto-Musik.
Thank you.
NB Radiotreff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperantowelle vom Esperanto-Verein Neubrandenburg.
Wir haben es immer zum Schluss einer jeden Sendung so gehabt, dass wir so eine Art Kurzinformation zur Sprache Esperanto machen. Und der Deutsche Esperanto-Bund hat wunderbare Flug- und Faltblätter herausgegeben und stellt unter anderem in ganz kurzen Sätzen das Esperanto vor. Zum Beispiel hier in der einen: Esperanto ist die einzige Sprache, die sich aus den bisher bekannten 1000 Plansprachenprojekten, die kann man ja erfinden, Sprachen, das gibt Menschen, die Freude daran haben, was aufzuschreiben, aber das bleibt dann bei diesem Autoren, der selber meistens gar nicht seine Sprache beherrscht. Aber Esperanto hat in seiner Spezifik, weil sie ja vor 120 Jahren in einer Zeit begründet wurde, als das Bedürfnis war, sich mit einer neutralen, nicht aus einem vollkommenen Sprache international zu verständigen. Und aus diesem Grunde hat sich Esperanto zu einer wirklichen, lebendigen Sprache entwickelt, die täglich gesprochen wird in den Familien, in einigen Familien, in einigen tausend, die im Radio angewendet werden, international, von Brasilien bis Peking. Es werden Bücher geschrieben und so weiter. Also das ist eine wirklich lebendige Sprache, die sehr stolz sein kann, die übrigens nicht gefährdet ist, dass sie mal eingeht. Das kann bei der Esperanto-Bewegung passieren, aber die Sprache selber wird bleiben. Sie ist also wirklich eine echte Kultursprache geworden. Vorgestellt wurde sie in einer sehr mageren Broschüre 1887 von einem Dr. Ludwig Samenhoff aus Bialystok, damals Russland, heute ist das in Polen. Und der hat also nur vorgeschlagen, wie könnte eine internationale, neutrale Plansprache aussehen, und hat in 16 Regeln die Sprache skizziert. Dabei hat er das selbst noch nicht mal erfunden, sondern hat aus der Klassik das Material verwendet. Da haben schon die alten Philosophen gesagt, es muss eine universelle Sprache geben, die muss eine genormte Grammatik, eine genormte Orthographie, eine genormte Aussprache haben. Alles das hat er eigentlich nur zusammengefasst, präzise umgesetzt in gleich in die Praxis, so wie Martin Luther eine Bibel übersetzt hat und Streitschriften gegen den Papst seiner Zeit vor 500 Jahren in Deutschland. So hat er einfach das Skelett geschrieben in dieser besagten Broschüre und hat sie dann untersetzt durch Übersetzungen zunächst, aber auch durch Originalschöpfungen anderer Autoren. Das haben sich ja schnell eine richtige Esperanto-Elite zusammengefunden. Und das ist also wie eine Explosion losgegangen im Jahr 1887. Heute wird Esperanto in der Wissenschaft, in der Literatur, in der Jugend sehr gerne angewendet, weil man gemerkt hat, dass das wirklich auch autodidaktisch, also durch Selbstlernen, wunderbar verstanden, also gelernt werden kann und man dann gleichberechtigt in einer Augenhöhe mit seinem Sprachpartner kommuniziert. Und das ist auch wichtig für unsere Interessenten, die vielleicht zur Volkshochschule kommen, zum Esperanto-Kursus. Die Ärzte bitten ja in ihren Fachschriften immer wieder die mittlere und ältere Generation, ich sag mal unter dem Schleierwort 50 plus X oder 60 plus X. Das sind also Personen, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, die aber sich noch geistig für so fit halten, dass sie sich nicht zum alten Eisen gehören oder fühlen. Und diese Menschen brauchen eine interessante Betätigung. Die finden sie in den verschiedensten Vereinen, aber auch im Esperanto. Und das ist für sie psychologisch ein ungeheures Erlebnis, dass sie nach einem, sicherlich braucht ein älterer Mensch ein bisschen mehr Zeit für die ganze Erlernen, aber man weiß heute, dass ein älterer Mensch, 50, 60 plus X, durchaus in der Lage ist, sich ein neues, grundsätzliches Wissen anzueignen. Er bringt seine grauen Zellen in Bewegung, er nutzt die Kapazitäten seines Gehirns, es wird ausgebaut, er bleibt also nicht auf dem Niveau, weil man sagt, der Alte lernt ja nichts mehr dazu, der alte Mensch, das ist Unsinn. Man weiß heute, dass das also alles falsch war, was man zumindest so landläufig angenommen hat. Also wir laden ein, als Verein, das zu praktizieren. Beispielsweise, es wird im Esperanto alles so geschrieben, wie es gesprochen wird, und es wird so gesprochen, wie es geschrieben wird. Es darf keine Ausnahmen geben. Sollten Fremdworte das ist ja nun berühmt aus dem Englischen oder aus anderen Sprachen, ins Esperanto hineinkommt, das ist ja normal, eine lebende Sprache, haben wir gesagt, ist Esperanto, die muss sich täglich, stündlich mit neuen Termini, also mit neuen Begriffen auseinandersetzen, aber wenn sie kommen aus anderen Sprachen, müssen sie unserer Orthographie und unserem Alphabet gehorchen. Es ist also verboten, fremdsprachliche Worte aufzunehmen, die dann im Original geschrieben und gesprochen werden müssen, wie die Deutschen das so machen. Sie äffen ja das Englische danach. Aber im Esperanto ist es nicht zulässig, denn wir sagen im Esperanto, was wäre denn, wenn die Japaner das auch so verlangen, dass ihre Worte, was aus dem Japanischen kommt, die Städte, die Eigennamen, wenn man die in Japanisch schriebe. Und die Chinesen und die Araber und alle verlangen das, dass Eigennamen oder bestimmte Termini in ihren Schriftzeichen geschrieben werden. Das geht also nicht. Und im Esperanto wird prinzipiell das alles mit unserem Alphabet gemacht. Wir sprachen schon über die Einfachheit der Struktur. Natürlich geht das weiterhin, weiter so in der Sprache, dass man sagt, keine Doppelkonsonanten, keine Doppelvokale. Es wird so gesprochen, wie geschrieben wird. Es gibt ein riesiges Wortbildungssystem, das ist logisch aufgebaut, mit Vorsilben, mit Nachsilben. Da lernt man erst einmal so eine Grundausrüstung der Vor- und Nachsilben und der Anfänger freut sich, dass er das alles beherrscht. Und auf einmal erfährt er, ja, alle Präpositionen können auch als Vorsilben verwendet werden oder Adjektive als Vorsilben und Nachsilben. Also es gibt die dollsten Sachen im Esperanto, unerschöpfliches Wortbildungssystem. Und deswegen ist das aber nicht kompliziert, sondern leicht, weil es keine Ausnahmen gibt. Und wenn ich einmal etwas gelernt habe, beispielsweise Substantive enden auf O, auf O im Esperanto, dann enden auch wirklich alle Substantive. Und naja, und da gibt es noch die und jene und noch was anderes. Eine Ausnahme gibt es also nicht. Es muss so sein. Und wenn man diese Prinzipien durchsetzt, überlegen Sie mal, liebe Hörerinnen und Hörer, wie viel Ballast aus einer Sprache herausfällt, die man so mitlernen muss. Bedenken Sie unsere beklagenswerten Ausländer, die Deutsch lernen müssen, mit dem grammatischen der, die, das. Eine schier unlösbare Frage, die kann man logisch nicht erklären, warum es grammatische Geschlechter gibt und biologische Geschlechter. Esperanto gibt es übrigens in allen Kulturkreisen. Die Theorie war immer so, die Chinesen können kein R. Es gibt ja diese dümmlichen Fernsehspots, wo man der Chinese dann so dumm spricht und er kann kein R sprechen, sagt man. Das ist natürlich Quatsch. Er kann das ja wohl, aber in seiner Sprache gibt es gewisse Besonderheiten. Aber wenn ein Chinese Esperanto spricht, muss er das R rollen, so wie wir das auch rollen im Esperanto. Sonst ist es ja kein R. Internationale Treffen sind weltweit. Der Werner erwähnte schon in dieser Sendung, dass es ja verschiedene Esperanto-Internetzeitschriften sozusagen gibt oder Plattformen, wo man immer was nachlesen kann. Und man hat herausgefunden, dass seit Jahren es in jedem Tag zumindest eine laufende Esperanto-Veranstaltung gibt in der Welt. Also jeden Tag. Was heißt das? Wenn ich also irgendwo hinfahren will, nach Südafrika oder nach Grönland oder nach Japan, gehe ich ins Internet und sage, ich möchte dann und da, dort und dorthin, ist da was mit Esperanto. Und das findet man. Wir haben zum Beispiel verschiedene internationale Dienste. Wir haben einen Informationsdienst, wo sich wir nennen das Delegatiareto, das Delegiertennetz, das sind also Repräsentanten des Esperanto-Weltbundes, die kann ich also weltweit anschreiben und mit Informationen mich versorgen lassen. Sagen wir mal über die Reise. Ich möchte in irgendeine Provinzstadt von Indien, die möchte ich unbedingt besuchen, weil dort gibt es eine kirchliche, christliche Gemeinde. Oder ich will nach Südafrika oder nach Amerika, nach Südamerika, Mittelamerika. Kann ich also diese Delegierte anschreiben und ich erfahre, was ich dort alles machen kann. Wir haben auch einen kostenlosen Übernachtungsdienst weltweit, auf allen Kontinenten. Der wird zwar von der Jugend unterhalten und organisiert, er ist aber für alle offen, mit einer Einschränkung. Der das nutzen möchte, muss Esperanto können. Wenn er das nicht kann, kann er diesen Dienst nicht nutzen. Das ist die einzige Bedingung, die man hat. Also nicht alle sind für den Frieden und ich auch und dann kann ich auch übernachten. Das gibt's also nicht. Und so weiter. Ja, Werner, das reicht erst einmal für die Einführung. Was ist Esperanto? Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz kurz zum Schluss habe ich noch eine Sensation aus meiner Sicht. Möglicherweise wird Esperanto an brasilianischen Schulen ordentliches Lehrfach auf freiwilliger Basis. Im brasilianischen Senat läuft derzeit hierfür das Gesetzgebungsverfahren. Laut Beschlussvorlage ist die Einführung der Regelung in 3 Jahren geplant. Wir hoffen, dass es auch was wird. Wir haben das Ende unserer heutigen Esperanto-Welle-Sendung erreicht. Werner und Werner vom Esperanto-Verein Randburg verabschieden sich von Ihnen und wir hoffen, Sie beim nächsten Mal uns wiederzuhören. Wir wiederholen diese Sendung am 21.06. um 17 Uhr und wir planen unsere nächste Sendung Esperanto-Welle am 2.07. um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle war Werner Levin.
Tutan mondon la infanoj laŭte kantu novajn arbojn ĉie plantu.